Ja, ich grüße euch, liebe Gemeinde. Kinder, es hat mich sehr gefreut, euch hier vorne zu sehen. Es ist schön. Ich finde es gut, dass wir diese Treppe haben, wo wir uns versammeln können, ihr als Kinder, wo ihr besser diese Geschichte anhören könnt. Und die Predigt heute wird auch von einer Person handeln, von der ich selbst als Kind immer sehr gerne Geschichten gehört habe. Ich bin mir sicher, die meisten von euch Kinder werden auch von dieser Person schon in der Kinderstunde oder zu Hause vielleicht auch schon Geschichten gehört haben. Heute soll es um Jona gehen. Ich denke, die meisten von euch Kinder wissen, was mit Jona passiert ist. Aufregende Geschichte, oder? Mit dem Fisch. Jona, um den es heute gehen soll, ich möchte gerne mit euch zusammen das erste Kapitel im Jona-Buch lesen. Jona, Kapitel 1, die 16 Verse. Da werden wir uns einmal kurz so ein bisschen den Beginn der Geschichte des Jona zusammen anlesen, zusammen betrachten. Und schauen, was Gott mit ihm vorgehabt hat. Jona, Kapitel 1, ich lese die ersten 16 Verse. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai: Mache dich auf und geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer, und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm: Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen. Und sie sagten einer zum anderen: Kommt und lasst uns loswerfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm: Teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf? Woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Und er sagte zu ihnen: Ich bin ein Hebräer, ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm: Was hast du getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er von dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm: Was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Da sagte er zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen, aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Da riefen sie zum Herrn und sagten: Ach Herr, lass uns doch nicht umkommen, dass der Seele dieses Mannes willen, und bringe nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona, warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten. Und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht, und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Das einmal, um uns so diesen Beginn der Geschichte des Jona nochmal in Erinnerung zu rufen. Jona selbst war ein Zeitgenosse König Jerobeams II., nur damit wir einmal wissen, er lebte so ungefähr 800 bis 750 vor Christus. Und das ist deswegen nicht uninteressant, weil es darum geht, diese Zeit, in der Jona gelebt hat, gab es ein großes Weltreich, um das sich seine Geschichte gedreht hat, mit der seine Geschichte begonnen hat. Denn wir haben ja gelesen in den ersten Versen, dass Gott zu Jona gesagt hat: Jona, mach dich auf und geh nach Ninive. Und Ninive war ein politisches Zentrum des Assyrischen Reiches, um dieses Weltreich geht es. Und ich denke, wenn man sich einmal so bewusst macht, Ninive, eine Großstadt, ich kann nicht genau sagen, wie viele Tausende und Abertausende von Leuten zu der Zeit in dieser Stadt gewohnt haben, aber es war eine große Stadt mit politischer Gewichtung und Bedeutung, mit viel Gottlosigkeit, mit viel politischer Macht. Wenn Jona sich vorgestellt hat: Okay, ich bin ein Prophet, ich verkündige das Wort Gottes, aber Gott will jetzt in diesem Augenblick von mir, dass ich in diese Stadt ziehe, die von dem Land Israel, von Galiläa auch noch einiges entfernt war, denn Jona stammte aus Galiläa, aus einem kleinen Dorf dort, da muss ich mir doch eigentlich Sorgen machen. Und das war wahrscheinlich der Grund dafür, dass bei Jona diese Kurzschlussreaktion kam und er entschied sich, nicht nach Osten zu gehen, Richtung Ninive, sondern er drehte auf dem Absatz um und machte Kehrt und sagte, okay, ich gehe nach Westen. Ist es nicht wirklich symptomatisch, dass er vor einer Angst, die er hatte, kapitulierte und sagte, ich versuche mich einfach aus der Affäre zu ziehen. Ich drehe mich um, ich gehe nach Westen, nach Tarsis, heute Spanien. Im 1. Chronikbrief lesen wir, dass es zu damaligen Zeit mit dem Schiff 3 Jahre gedauert hat, nach Spanien und zurück zu segeln von der israelischen Küste. Und er hat diesen Zeitraum, wahrscheinlich war ihm das gar nicht bewusst, was er da für eine Reise antreten möchte, aber er hat aus diesem Affekt heraus, aus dieser Angst heraus gesagt, ich nehme diese Reise auf mich, ich entziehe mich dem Willen Gottes, weil ich denke, ich schaffe es nicht. Und er macht sich auf die Reise. Er hatte Angst, zumal waren die Assyrer eigentlich zu der Zeit mehr oder weniger die Todfeinde des Nordreiches Israel. Einige Jahrzehnte später, 722 vor Christus, haben die Assyrer tatsächlich das Nordreich, die 10 Stämme des Nordreiches in die Gefangenschaft abgeführt. Jona auf der Flucht, er hatte Angst. Eigentlich ganz begreiflich betrachtet man das Ausmaß seiner Aufgabe. Und was macht Gott in dem Moment? Gott lässt Jona zunächst fliehen. Das ist auch heute die Überschrift, das Thema dieser Betrachtung des Jona. Jona auf der Flucht. Er lässt ihn fliehen und greift zunächst nicht ein. Er zwingt ihn nicht zur Nachfolge. Er zwingt ihn nicht, obwohl Gott die Macht dazu hätte in dem Augenblick und sagt, okay, Jona, ich habe dir diesen Auftrag gegeben und ich bin der Meinung, du wirst ihn, du musst ihn jetzt so, wie es von mir vorgesehen ist, auch jetzt ausführen. Er gibt Jona den Raum und sieht, dass Jona sich in die entgegengesetzte Richtung aufmacht. Dass Jona auf der Flucht ist. Immer wieder schlagen Menschen Fluchtwege ein. Flucht, das ist eigentlich, das durchzieht die gesamte Menschheitsgeschichte. Es ist zu beobachten gewesen, schon damals bei den ersten Menschen, bei Adam und bei Eva, dass sie damals, als sie im Garten von der verbotenen Frucht gegessen hatten, von dem Baum, den sie nicht antasten durften, dass sie geflohen sind, dass sie sich hinter den Bäumen vor Gottes Angesicht zu verstecken suchten. Und seit dieser Stunde ist die Menschheit eigentlich durchzogen von diesen Fluchtwegen, von den Fluchtwegen vor Gott. Manchmal fliehen Menschen vor Umständen, manche Menschen fliehen vor anderen Menschen. Hagar wollte nicht, dass Sarah sie demütigt. Sie drehte sich um und floh mit ihrem Sohn in die Wüste. Der Engel des Herrn stellte sie und sagte ihr und gebot ihr, dass sie zurückgehen sollte, dass sie sich demütigen sollte unter die Hand Sarahs. Das ist so eine Tendenz, die auch bei uns heutzutage immer wieder zu beobachten ist. Wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn im Beruf, im Privatleben auch leider, in den Ehen, wenn sich Schwierigkeiten aufbäumen, vielleicht erlebt ihr diese Tendenz auch in eurem persönlichen Leben, dann ist es oft so, als ob eine Affekthandlung, man wünscht sich, sich in dem Moment zurückziehen zu dürfen, den Schwierigkeiten entfliehen zu können und dahin zu gehen, wo der Weg des geringsten Widerstands ist, wo es einfacher ist, einfach weg aus dieser Verantwortung, weg vor den Schwierigkeiten. Manche Menschen fliehen vor ihrer Vergangenheit. Jakob floh vor seinem Bruder Esau, vor den Folgen seiner bösen Tat nach Haran, zu seinem Schwiegervater, zu seinem späteren Schwiegervater. 20 Jahre dauerte insgesamt so seine Flucht. 7 Jahre für die erste Frau gearbeitet, für die zweite weitere 7 Jahre gearbeitet. Insgesamt rund 20 Jahre seinem Schwiegervater gedient. Und Gott kämpfte mit Jakob in jener Nacht, wo er ihn Israel nannte. Und er stellte sich seiner Vergangenheit und versöhnte sich demnach mit seinem Bruder Esau. Er begegnete ihm und versöhnte sich. Aber er hat 20 Jahre lang auf diesem Fluchtweg verbracht. Es war in Gesellschaft seiner Familie, seiner Frau und seiner Kinder, die er schon hatte, seines Schwiegervaters. Aber er war eigentlich die ganze Zeit auf diesem Fluchtweg. Und manche Menschen fliehen noch einfach nur vor Gott. Sie fliehen zu den Philosophen, die sagen, es gibt keinen Gott oder man könne nichts Genaues über Gott sagen, zu den Meinungen, die in der Welt mehr als genug vertreten sind. Sie fliehen sich in Unmoral, in Alkohol, in Vergnügungen, um sich zu betäuben. Sie fliehen manchmal auch vor einem gläubigen Elternhaus, vor den Meinungen, die die Eltern haben. Vielleicht vor den Fehlern, die sie meinen, die Eltern hätten sie begangen oder haben sie tatsächlich begangen. Und sind verbittert und fliehen immer weg vor dem Angesicht des Herrn. Genauso wie auch Jona. Das wird hier mehrere Male in diesem Text erwähnt. Jona flieht immer weg vom Angesicht Gottes. Und die allermeisten fliehen auch vor Gott, indem sie sich so in die Nichtigkeiten dieses diesseitigen Lebens stürzen und sagen, ich möchte das auskosten, was die Welt bietet. Ich konzentriere mich auf diese Dinge, die in der Gesellschaft angeboten werden. Und mich interessiert nicht, was mit dem Leben nach dem Tod ist, was mich dann erwartet, wenn ich gestorben bin. Ich konzentriere mich auf diese diesseitige, auf die vergnügungsorientierte Seite, weg vom Angesicht des Herrn. Wir sind ja viele Leute heute Morgen hier zusammen. Vielleicht, wenn du darüber nachdenkst, erkennst du auch in deinem Leben solche Fluchttendenzen. Jeder, denke ich, kann das bei seinem Leben am besten beurteilen. Wie geht es ja um mit Dingen, die Schwierigkeiten bereiten? Es gibt noch eine andere Form von Flucht, das vielleicht besonders uns gläubiger Menschen auch betrifft. Das ist so die Angst oder die Flucht vor Gottes Platzanweisung. Jona war ja ein Prophet Gottes. Er hatte Erfahrungen damit, den Willen Gottes den Menschen kundzutun. Das war seine Aufgabe, das war seine Berufung. Und jetzt hatte Gott für ihn seinen Platz bestimmt in diesem speziellen Auftrag und sagte zu ihm, Jona, dein Platz für die nächste unbestimmte Zeit wird sein, dass du nach Ninive gehst. Dort will ich dich haben, dort will ich dich gebrauchen. Das ist deine Platzanweisung, die ich dir zugeteilt habe. Und auch zu uns hat Gott des Öfteren Platzanweisungen, für uns hat er Platzanweisungen bereit und sagt, ich hätte dich gerne dort. Vielleicht im Chor oder dort oder dort. Jona aber machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen. Wie viele Männer, vielleicht spreche ich diese Gruppe auch einmal an, weil es mich so, seit wir auch Eltern sind, immer wieder so sehr berührt und so sehr beschäftigt. Wie viele Männer, auch Väter, fliehen heute, und da muss ich mich auch zuallererst ansprechen, fliehen heute vielleicht vor der göttlichen Verantwortung, vor der von Gott zugewiesenen Platzerweisung, dass wir Männer das Haupt der Familie sind, verantwortlich für die christliche Erziehung unserer Kinder. Hauptverantwortlich auch für die Unterweisung im Wort Gottes. Und wenn wir das auf die Frauen abschieben, die ja vielleicht zumindest in der ersten Zeit des Lebens dieses Kindes die meiste Zeit mit dem Kind verbringen, wenn wir das abschieben, liebe Väter, liebe Männer, dann fliehen wir. Meistens in den Beruf oder Hobbys oder Vereine oder ich weiß nicht was. Das Leben bietet vielfältige Möglichkeiten, sich zu betäuben und sich eine Beschäftigung zu suchen. Aber wir werden das vor Gott verantworten. Noch nie habe ich von einem Menschen gehört oder einem Mann gehört, der vielleicht auf dem Sterbebett liegend gesagt hat, ach, wäre es nicht gut gewesen, ich hätte mehr Zeit gehabt, im Büro zu sitzen. Wäre es nicht gut gewesen, ich hätte mich mehr investiert, dass mein Chef auf der Arbeitsstelle mit mir noch mehr zufrieden gewesen wäre. Ich habe es noch nicht mitgekriegt, dass jemand so diese Gedanken hat, wenn sein Leben zu Ende geht. Aber man hört oft von dem Gegenteil, dass jemand sagt, ich bereue es, dass ich nicht mehr Zeit hatte für meine Familie, für meine Frau, für meine Kinder, für den Auftrag Gottes, für das, was ich in der Gemeinde hätte tun können. Es gibt viele weitere Fluchtwege, viele weitere Fluchten auch. Aus der Ehe wollen manche Leute fliehen. Vor den Schwierigkeiten am Arbeitsplatz habe ich eben schon erwähnt, vielleicht vor Aufgaben in der Gemeinde, wo Gott uns vielleicht haben möchte. Wenn Gott sagt rechts, dann gehe nicht nach links. Wenn Gott sagt, du musst nach oben, dann gehe nicht nach unten. Gott weiß, was das Beste ist für dich. Er wusste es auch für Jona. Und lasst uns auch einmal aus Jona 3, Vers 10 lesen, den letzten Vers des dritten Kapitels bis 4, Vers 2, diese drei Verse. Denn da haben wir mit, was Jona betrifft, mit die Antwort darauf, warum Jona jetzt vor seiner Platzanweisung geflohen ist. Warum er vor diesem Auftrag nach Ninive zu gehen geflohen ist. Hier lesen wir, warum Jona floh. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Das sind jetzt die Leute gemeint, die in Ninive bereits die Botschaft des Jona gehört hatten. Denn wir kennen ja, dass Jona, nachdem er von dem Fisch an Land gespuckt war, sich tatsächlich aufmachte, letztendlich um den Leuten in Ninive zu predigen, so wie Gott es wollte. Und jetzt haben wir die Konsequenz. Ich lese nochmal von Anfang. Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Und es missfiel Jona sehr, und er wurde zornig Und er betete zum Herrn und sagte: Ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Wenn man darüber nachdenkt, ist es eigentlich ein verwirrender Gedanke, so wie ich das betrachte. Jona hatte gewisslich Angst vor dieser großen Aufgabe im Ninive, aber er hatte schon im Hinterkopf, vielleicht hatte er diese Erfahrung mit Gott bereits machen dürfen, er hatte bereits im Hinterkopf, wenn ich jetzt den Leuten in Ninive diese 40 Tage predige, in der Gott diese, oder nach der Gott diese Stadt vernichten wird, aufgrund der großen Sünde, die in der Stadt war, was wird denn sein, wenn Gott sein Wort, sein gepredigtes Unheil nicht einhält? Wenn er Gnade walten lässt, wenn seine Gnade diese Stadt verschonen wird, wenn seine Prophetie, dass die Stadt zerstört würde, nicht eintreffen würde. Vielleicht hatte Jona Angst, dass er danach dumm dasteht. Und dazu war er schlicht und einfach zu stolz und zu hochmütig. Und ist das nicht auch mit die Wurzel dieses Übels? Wenn wir vor Gottes Platzanweisungen fliehen, sind wir letztlich auch hochmütig und stolz. Weil wir machen unsere Vorstellung zu dem Willen, den Gott für unser Leben hat. Wir machen unseren Willen zum Götzen unseres Lebens. Weil wir denken, wir wissen es besser. Gott kann sich irren, denken wir. Es kann nicht sein, dass ich diese und jene große Aufgabe bewältigen muss. Das kann nicht gut gehen. Wisst ihr, was an diesen Stellen fehlt, in diesen Gedanken? Da fehlt so oft, ich denke, Wilfried Plock hat das so treffend formuliert öfter, da fehlt unter dem Blankopapier unseres Lebens unsere eigenhändige Unterschrift, die wir unterschreiben und Gott übergeben und sagen, Herr Jesus, ich gebe dir mein Leben und es ist leer, es ist unbeschrieben und ich weiß nicht, was du darauf schreiben wirst. Und ich weiß nicht, was du mit mir vorhaben wirst, wen ich treffen werde, wen ich verlieren werde, welchen Weg ich einschlagen muss, welche Aufgabe ich nach dieser jetzigen Aufgabe bekomme, wo du mich haben willst. Herr Jesus, mein Leben gehört nicht dir, sondern nicht mir, sondern es gehört jetzt dir. Nicht ich bestimme, was passieren wird, sondern du wirst derjenige sein, der mein Lebensbuch schreibt. Du bist derjenige, der hier den Text vorgibt. Jona geht nach Jaffo, heutiges Tel Aviv, an der Küste Israels. Er findet ein Schiff, das nach Westen fährt. Er bezahlt den Fahrpreis und geht auf das Schiff. Und nebenbei bemerkt, auf Fluchtwegen bezahlen wir immer den Fahrpreis. Merken wir? Bis die Taschen leer sind und noch mehr. Es verlangt uns alles ab. Man zahlt mit Geld, man zahlt mit Kraft, man zahlt nicht selten mit Gesundheit. Und manche, die bis zum Schluss ihres Lebens nicht umkehren, zahlen mit der ewigen Seligkeit. Das verlangt uns so viel ab. Wenn wir uns weigern, wenn wir uns nicht beugen, wenn wir nicht Ja sagen zu dem, was Gott mit deinem Leben vorhat. Sondern im Gegenteil, wenn wir uns bewusst entscheiden, ich mache auf dem Absatz kehrt, ich gehe nach Westen, obwohl Gott mich nach Osten geschickt hat. Und wenn wir uns Jona diese ersten 16 Verse nochmal genauer ansehen, dann sehen wir auch einen symptomatischen Niedergang, wie es mit Jona, während er seinen Fluchtweg beginnt, immer weiter bergab geht. In Vers 3 lesen wir, Jona ging hinab nach Jaffo, rein geografisch betrachtet. Er geht hinunter zum Meer, hinab. In Vers 5 lesen wir, da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott, sie warfen Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Und was macht Jona? Jona aber war in den untersten Schiffraum hinabgestiegen und schlief. Wieder so ein symptomatisches Bild, vielleicht nur rein von der Schrift her gebraucht der Schreiber dieses Bild. Er ging hinab nach Jaffo, er stieg hinab in die untersten Räume dieses Schiffes. Und Vers 15, werfen ihn die Seeleute schlussendlich auch ins Meer. Und dann heißt es, sie nahmen Jona, warfen ihn hinab in das Meer. Und in Kapitel 2, dann Vers 7, da geht es sogar noch weiter. Als die Leute ihn über Bord geworfen haben, heißt es, er sank hinab, oder Jona sagt es von sich selbst, zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Viel tiefer kann ein Mensch schon nicht mehr, kann es schon nicht mehr hinabgehen. Das war Teil seines Fluchtwegs, eigentlich ein vorgezeichneter Weg. Ich weiß nicht, ob es Jona bewusst war, aber in dem Moment, als er auf dem Absatz kehrt machte und sich in diese Entscheidung hinterherging, weg von Gottes Auftrag, da hat sich dieser Abwärtstrend seinen Lauf genommen. Und liebe Geschwister, liebe Besucher, Zuhörer, wenn du heute auch merkst, in meinem Leben ist seit geraumer Zeit so ein Abwärtstrend erkennbar, dann musst du die Notbremse ziehen. Wenn du merkst, dass du in einen Sog geraten bist, in einen Strudel geraten bist, der dich nach unten zieht, dann setz ein Stoppzeichen. Dann zieh die Notbremse und versuche dich festzuhalten, versuche innezuhalten und deine Lage zu analysieren und festzustellen, in welche Richtung du dich begibst, ob du dich nach unten begibst, ob du auf einem Fluchtweg bist. Als der Sturm kommt, haben wir eben gelesen, da schläft Jona tief und fest. Und das hebräische Wort an dieser Stelle, dieses Schlafen, das wird auch übersetzt wie betäubt schlafen, fast schon ohnmächtig sein. Dann seht ihr die Wirkung dieser Sünde. Fluchtwege sind oft Sündenwege. Sie führen immer weiter weg von Gott. Und hier muss der heidnische Kapitän, ich weiß nicht, an welchen Gott er geglaubt hat, aber wir lesen ja, dass die Seeleute, der Kapitän und seine Matrosen, jeder ruft seinen Gott an in der Stunde der Not, wo der Sturm immer stärker wird. Hier muss der heidnische Kapitän den frommen Propheten aufwecken, weil selbst Jona hat Gottes Reden im Sturm nicht mehr wahrgenommen. Er war so in seiner Flucht vertieft, er war so mitgenommen von den Folgen seiner Entscheidung, dass er selbst diesen Sturm nicht mitbekam. Er war wie betäubt und schlief dort unten. Und dann musste nicht genug, in Vers 6, der heidnische Kapitän den Propheten, den frommen Diener Gottes auffordern zu beten. Er sagt dann hier, was ist mit dir, du Schläfer, steh auf und ruf deinen Gott an. Vielleicht wird er sich unserer erbarmen. Er muss ihn auffordern, seine Pflichten wahrzunehmen. Hier hat Gott jemanden in den Weg gestellt, dem Jona, der die Umkehr einleitet, wenn Jona sie denn annimmt. Er wird aufgefordert zu beten. Und dann werden Jona von den Seeleuten, von den Kapitänen und seinen Leuten, werden ihm 8 Fragen gestellt. Lass uns sie ganz kurz einmal betrachten. Erstmal heißt es, die erste haben wir gelesen bereits, was ist mit dir, du Schläfer, du frommer Prophet? Gut, im Zweifel wusste der Kapitän im ersten Moment noch nicht, wen er vor sich hatte. Aber Gott wusste es, dass Jona ein Diener Gottes war. Die zweite Frage, durch wessen Schuld, in Vers 8 lesen wir das, durch wessen Schuld trifft uns dieses Unglück? Jona, ich weiß nicht, ob Jona direkt geantwortet hat, aber er muss gedacht haben, wahrscheinlich durch meine. Was ist dein Beruf? Ich bin ein Prophet, ein Diener Gottes. Woher kommst du? Ich komme aus Israel, dem Land Gottes, dem heiligen Land, dem auserwählten Volk. Die fünfte Frage, was ist dein Land? Ja, Israel. Und von welchem Volk bist du? Von Israel. Sie fragen ihn dreimal diese Frage, die immer seine Herkunft berührt. Und langsam musste es Jona dämmern. Gott ruft mich zurück. Er macht mich aufmerksam, woher ich komme. Er macht mich darauf aufmerksam, was meine Bestimmung ist. In Vers 10, was hast du getan? In Vers 11, was sollen wir mit dir tun? Was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt, uns, die wir unschuldig sind? Und Jona erkennt dieses Reden Gottes und er sagt dann in Vers 12, nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird das Meer euch in Ruhe lassen. Und sie kommen seinem Reden nach. Sie probieren noch, in Vers 13 lesen wir das, sie ruderten mit aller Kraft, sie probieren noch seiner Aufforderung nicht Folge zu leisten, sie probieren noch aus eigener Kraft das Schiff in Sicherheit zu bringen und merken aber, der Sturm, den Gott geschickt hat, ist so gewaltig. Der Wind, den Gott auf das Meer gelegt hat, bläst so krass in die andere Richtung, dass sie aus eigener Kraft es nicht schaffen. Und ihnen wird bewusst, wir müssen, um unser Leben zu retten, dem Reden von Jona jetzt auch Folge leisten. Und sie nahmen ihn in Vers 15 und warfen ihn ins Meer. Und da ließ das Meer ab von seinen Wüten. Schlussendlich hat Jona erkannt Gottes Reden in diesen Fragen, Gottes Reden in dem Sturm. Und in dem Sturm deines Lebens, vielleicht hast du das Gefühl und den Eindruck, sei es vom Beruf her oder von der privaten Situation in der Familie, von deiner Situation innerhalb der Gemeinde oder worin du dich gerade bewegst. Vielleicht hast du den Eindruck, es stürmt gewaltig und du hast nichts, wo du dich festhalten kannst. Und vielleicht hast du auch den Eindruck, du bist jemand, der flüchtet. Dann ist das hier genau für dich. Dann ist diesen Rückschritt, den Jona gemacht hat, den Schritt zurück in die richtige Richtung, dann ist das genau das, was du auch brauchst. Über diese Fluchtwege, über die wir nachgedacht haben, aus der Ehe heraus, aus der Gemeinde heraus, aus der Verantwortung als Vater oder Mutter heraus, aus der Verantwortung eines Kind Gottes heraus, gibt es immer einen Ausweg, um diesen Fluchtweg zu beenden. Merkst du auch den Abwärtstrend in deinem Leben? Vielleicht merkst du ihn. Oder vielleicht wird er dir gerade bewusst. Was ist denn dann nun die Lösung? Wie schaffen wir es auch, das so wie Jona zu machen? Die Ausleger der vergangenen Jahrzehnte, Jahrhunderte haben in der Geschichte des Jona, in seiner Lebensgeschichte immer auch so eine christologische Bedeutung herausgelesen oder herausgedeutet. Das heißt, christologisch auf Christus hingedeutet, auf das Wirken und auf den Sinn des Kommens Jesu Christi hingedeutet. Gott hat vor Grundlegung der Welt gewusst, weil er ja auch allwissend und allmächtig ist, er hat gewusst, was passieren würde, wenn er den Menschen die Wahl lässt, mit ihm oder ohne ihn zu leben. Und Gott wurde von dem Ungehorsam von Adam nicht überrascht, als er diese Frucht gegessen hat. Er hat Adam ja gemacht. Er wusste, wie er tickt. Er wusste um die Natur des Menschen. Er kennt auch dich. Und er weiß auch, was in deinem Leben und in deinem Kopf passiert. Er weiß auch, welche Entscheidung du morgen und im nächsten Jahr treffen wirst, wenn du noch lebst. Er weiß alles. Unser Ungehorsam überrascht Gott nicht. Ich stelle mir vor, Gott hat vor der Erschaffung, das steht nicht so in der Bibel, aber ich stelle es mir so vor, Gott hat vor der Erschaffung der Menschheit, der Welt, weil er ja weiß, wie seine Geschöpfe sind und sein würden, hat er bereits im Himmel gefragt, wenn meine geliebten Geschöpfe, die ich machen werde, mir zur Ehre, wenn sie fallen und vor mir davonlaufen, wer wird bereit sein, dann hinzugehen und sie an mein Vaterherz zurückzuholen? Wer von euch wird bereit sein, dann ihnen zu helfen? Und dann stelle ich mir vor, man kann im Himmel sich umgucken und da stehen Millionen und Abermillionen von Engeln, von herrlichen Geschöpfen. Und keiner trat davor. Keiner sagte, ich werde hingehen und diese Menschen zurückholen. Und dann der Herr Jesus, der sagt, nehmt mich und werft mich ins Meer. Christus wurde Mensch, erfüllte seinen Auftrag. Er hat schon damals gewusst, in welche Richtung es mit dir und mit mir gehen wird. Er hat damals gewusst, dass Jona an diesen Punkt kommen wird, wo man ihn ins Meer werfen muss, damit er zurückfindet zu dem Auftrag, den Gott für ihn hat. Christus hat es gewusst. Und er starb am Kreuz wie einer der schlimmsten Verbrecher. Und ist am dritten Tag auferstanden und lebt, um diesen Auftrag auszuführen, den Gott mit ihm hatte. Weil Gott hatte auch für ihn eine Aufgabe. Und wir wissen aus der Bibel, was auch für eine Angst auch unseren Herrn Jesus Christus befallen hat, als er im Angesicht des Endes dieser Aufgabe war, als er im Angesicht des Todes am Kreuz war. Er hat gerungen im Gebet mit Schweiß wie Blut und er hat standgehalten, hat diese Aufgabe durchgeführt und uns die Möglichkeit gegeben, auch Jona die Möglichkeit gegeben und letzten Endes auch dir und mir zurück zu Gott zu finden. Er hat seine Aufgabe durchgezogen. Und so beenden wir auch unsere Fluchtwege, unsere Flucht. Es geht wie bei Jona. Jona musste über Bord ins Meer. Im Bilde gesprochen musste Jona seinem alten Leben sterben. Und so ist es auch bei uns. Unser Ich, unser altes Ich, durchzogen, vernarbt, mitgenommen von der Flucht, von den Fluchtwegen. Es gibt Leute, die sind ihr Leben lang auf der Flucht. Ich bin immer so begeistert. Ich habe selbst auch gehört von Leuten, die am Ende ihres Lebens, in einem hohen Alter, sich bekehrt haben zu Gott und gesagt haben, Herr Jesus, ich war mein ganzes Leben auf der Flucht. Mein Leben ist verbraucht, mein Geist ist schwach, ich habe ein falsches, schlechtes Zeugnis gegeben mein Leben lang, aber jetzt bin ich an den Punkt gekommen, ich weiß nicht, wie lange ich noch habe, ich bin an den Punkt gekommen, da übergebe ich dir mein Leben. Ich mache einen Strich unter mein Leben und ich beende an dieser Stelle meine Flucht. Ich habe es erkannt. Ich bin meinem alten Leben gestorben, man hat mich ins Meer geworfen und so ist es auch bei uns. Unser Hochmut, unser Stolz, der diesen Sündenweg durchzieht, dem müssen wir sterben und absagen. Alle Lebensvorstellungen, die nicht mit Gottes Platzanweisung übereinstimmen, wird sterben müssen. Und dann kommt es darauf an, ganz konkret, ob wir bereit sind, dieses leere Blankoblatt unserem Gott zu übergeben und zu sagen, Herr Jesus, ich bin bereit, das zu unterzeichnen. Es gibt ja diese Floskel, diese Redensart, ich unterschreibe jetzt was und dann weiß ich nicht, ob ich jetzt einen Kühlschrank gekauft habe. Und wenn ich jetzt hier 100 Kühlschränke kaufe, Herr, ich bin bereit zu unterzeichnen, du kannst mit meinem Leben tun, was du willst. Du bist derjenige, der mein Lebensbuch schreibt. Das ist das, was Gott sich von uns so wünscht, dass wir ihm so vertrauen. Wir haben das, ich denke, vor 14 Tagen in der Predigt gehört, wie wunderbar es ist, wie Kinder vertrauen. Dass wir ihm so vertrauen wie ein Kind. Zu sagen, Jesus, ich weiß nicht, was du vorhast, aber du kannst es gut machen und du wirst es gut machen. Willst du, dass Christus der Herr ist in deinem Leben? Bist du müde von der Flucht? Dann kannst du das heute beenden. Du kannst hingehen und sagen, Herr Jesus, das kannst du für dich tun oder mit uns hier vorne tun oder zu Hause tun. Ich möchte meine Flucht beenden. Vielleicht sieht es in deinem Leben so aus, dass Leute, die dich von der Seite beobachten, der Meinung sind, dass du eigentlich derjenige bist, der andere zieht. Dass du eigentlich derjenige bist, der andere schiebt. Dass du doch derjenige bist, der die Motivation in Person ist. Und in Wirklichkeit merkt niemand etwas von deiner Flucht. Du selber nimmst sie kaum wahr. Dann ist jetzt der Zeitpunkt, sich das einzugestehen, wenn es so ist, und zu sagen, Herr Jesus, und wenn es nur einen Teilbereich meines Lebens trifft, wenn es nur eine Flucht ist vor einer Aufgabe, vor der ich Angst habe, so wie Jona, dann ist die Zeit gekommen, um zu sagen, ich vertraue dir, Herr. Ich habe nicht Angst vor deiner Gnade. Ich habe nicht Angst, dass du, wie Jona vor Ninive Angst hatte, am Ende, dass ich dumm dastehen werde, wenn du doch ein gnädiger Gott bist, sondern ich nehme meinen Auftrag wahr, mit den Konsequenzen, und ich liebe dich, Herr, und deswegen möchte ich dir nachfolgen. Jona hat das am Ende gereut. Er hat am Ende seinen Auftrag ausgeführt. Und wenn auch dann diese kurzzeitige Ungewissheit da war, das lesen wir dann später im letzten Kapitel des Jona-Buches, wie Gott mit Liebe auf ihn eingegangen ist und ihm nochmal erklärt hat, warum er die Menschen in Ninive verschont hat. Und Jona konnte am Ende des Auftrages zurückblicken und sagen, es war gut, dass ich ins Meer geworfen bin. Es war gut, dass ich dem Reden Gottes Folge geleistet habe. Es wird gut sein, wenn wir auf unser Leben irgendwann zurückblicken können und sagen können, wie gesegnet bin ich doch gewesen, dass ich umgekehrt bin und dass ich auch in kleinen Dingen Gott gehorsam gewesen bin, auch in kleinen Aufgaben oder in großen. Wie gut wird es sein, wenn wir Christus Herr sein lassen in unserem Leben. Denke, lass uns aufstehen, Gott im Gebet antworten, auf sein Reden.